und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Steuern, dem Podcast für Finanzstrafrecht. Heute freut es mich wieder, einen speziellen Gast zu begrüßen, Rainer Brandl, bei uns im Hause Spezialist für Zollstraffragen und passend zu diesem Thema die heutige Frage: Wie verteidige ich mich in Zollstrafverfahren? Lieber Rainer, du darfst gerne beginnen und ich freue mich auf deine Ausführungen.
Ja, vielen Dank, dass ich erneut zu diesem aus meiner Sicht sehr spannenden Thema in deinem Podcast sein darf. Um was geht es heute? Wir haben in der Folge 16 über finanzstrafrechtliche Risiken beim Warenimport gesprochen und da wollen wir heute etwas tiefer einsteigen. Das heißt, wir nehmen uns jene Fälle vor, die im Wirtschaftsleben passieren. Wir kümmern uns heute nicht um den Reiseschmuggel, nicht um den Zigarettenschmuggel, sondern um die Fälle, die bei den Unternehmen aufschlagen. Ja, weil ich habe es ja letztes Mal erwähnt, der Großteil der Waren kommt aus dem Drittland in die EU und da gibt es entsprechende Pflichten zu erfüllen und kommst da zu Pflichtverletzungen, sind natürlich auch finanzstrafrechtliche Ermittlungen nicht weit weg.
Ja, und was sind jetzt so aus deiner Sicht in der Praxis die klassischen Auslöser für ein Finanzstrafverfahren, für finanzstrafrechtliche Ermittlungen bei Zollvergehen? Was kann man da so mitgeben unseren Hörern?
Letztlich ist es nicht viel anders als wie beim normalen, sage ich mal, Abgabenverfahren vor dem Finanzamt. Ich glaube, Hauptauslöser sind nach wie vor die Betriebsprüfungen. Mhm. Der Zoll prüft ja genauso im Unternehmen und wenn es da zu Nachforderungen kommt, kann das dann auch entsprechend zu Ermittlungen führen, weil genau diese Zollbetriebsprüfungsberichte am Schreibtisch des Strafreferenten landen und der sich das anschauen muss. Und dann haben wir noch eine Besonderheit im Zollrecht. Es gibt den Zollschuldentstehungstatbestand wegen Unregelmäßigkeiten, Artikel 79 UZK. Da bringt ja das Wort schon mit sich. Es gibt Unregelmäßigkeiten, die Zollschuld entsteht außertourlich. Und das sind natürlich ebenfalls entsprechende Auslöser für entsprechende finanzstrafrechtliche Ermittlungen.
Wunderbar. Und jetzt aus deiner Sicht, wie beginnen diese Ermittlungen? Was kann man da als erstes Zeichen wahrnehmen, dass hier gegen einen finanzstrafrechtlich ermittelt wird im Zollbereich?
Ich glaube, der größte Irrglaube, der besteht, ist der, ich habe eine Zollbetriebsprüfung, ich habe sie erledigt nach vielen harten Verhandlungen mit dem Zollamt und dann ist es aus. Nein, es ist nicht aus. Es kann dann eben noch zu diesen finanzstrafrechtlichen Ermittlungen kommen. Und die beginnen zumeist sehr unscheinbar, fast harmlos. Es kommt ein Schreiben vom Zollamt. Mhm. Aber hier muss man schon mal genau aufpassen, dieses Schreiben kommt vom Zollamt als Finanzstrafbehörde. Also es ist nicht mehr die Abgabenbehörde Zollamt, die jetzt auf das Unternehmen zukommt, sondern es wird die Finanzstrafbehörde aktiv.
Also da den Briefkopf genau lesen, würdest du sagen?
Wie es immer ist, ja, man muss immer oben zum Lesen anfangen, damit man weiß, was Sache ist. Völlig richtig, ja. Und das Unscheinbare ist das, dass in diesem Schreiben schon oft sehr, sehr viele Fragen gestellt werden und, das ist eine Besonderheit im Zollrecht, sehr kurze Fristen für die Beantwortung. Also meistens muss man da innerhalb von 14 Tagen Stellung nehmen. Ja. Und das löst natürlich einmal einen Stress aus. Aber hier gleich die erste Entwarnung oder der erste Tipp. Das sind reine Ordnungsfristen. Ja. Also ich kann diese Frist auch versäumen und es passiert in einem ersten Schritt nichts. Also ich verbessere mir oder ich verschlechtere mir dadurch nicht meine Rechtsposition. Es sind Ordnungsfristen und im Regelfall durch ein einfaches Telefonat mit Sachbearbeiter lassen sich diese Fristen auch verlängern. Mhm. Was auch tückisch ist, häufig werden derartige Fragen auch kombiniert mit der Androhung von Zwangsstrafen oder Kostenersatz, wenn man nicht entsprechend mitwirkt. Ja. Das löst natürlich im Unternehmen was aus, weil man will keine Zwangsstrafe bekommen, man will ja keine Kosten auferlegt bekommen. Also der Druck, der da aufgebaut wird, ist schon relativ groß und daher ist es wichtig, hier bereits die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für mich ist die Beantwortung dieses Schreibens die erste zentrale und entscheidende Weichenstellung für die nachfolgende finanzstrafrechtliche Verteidigung.
Ich glaube, das ist mal ein wichtiger Punkt, weil das gilt ja auch generell im Finanzstrafrecht. Man sollte möglichst frühzeitig sich auf eine Linie einigen und von dieser Linie dann nicht mehr abschwenken, weil das einfach Glaubwürdigkeit kostet. Was würdest du jetzt sagen? Wie würdest du empfehlen, dieses Schreiben in dieser Situation zu beantworten? Wie viel Energie würdest du reinstecken und was sind so deine Tipps, wie man auf solche Themen reagiert?
Ich glaube, das Wichtigste ist, kühlen Kopf bewahren. Häufig ist man aufgeschreckt und man denkt sich, ja, wenn ich denen jetzt die Sache erkläre, dann ist es wieder vorbei. Mit Sicherheit nicht. Ja. Mhm. Entscheidend ist, die Situation gut und sorgfältig analysieren, bevor man auf die Behörde zugeht, bevor man den Zollamt einen Brief schreibt, bevor man den in eine E-Mail schickt, bevor man vielleicht auch auf Geschäftspartner zugeht, weil Sachverhalt ist wie immer alles. Also man muss einfach wissen, was hat sich tatsächlich zugetragen. Und das Ganze muss dann kombiniert werden mit einer realistischen Einschätzung der Erfolgsaussichten. Auch das ist ganz wichtig. Ja. Wenn etwas schiefgegangen ist, dann kann es sein, dass man halt dafür auch den Kopf hinhalten muss. Ja. Wenn man zu Unrecht verdächtigt wird, kann man sich auch entsprechend wehren. Indem das jetzt nicht alltäglich ist für das Unternehmen, empfehle ich ganz dringend, hier rechtzeitig professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Es ist eine außergewöhnliche Situation und eine derartige außergewöhnliche Situation kann man halt häufig nur mit dem Spezialisten lösen. Das ist so ähnlich wie beim Arzt, ja, mit dem Schnupfen und mit dem Husten gehe ich zum Allgemeinmediziner. Wenn ich ein Herzproblem habe, bin ich dort wahrscheinlich nicht ganz so gut aufgehoben. Und da ist es letztendlich nicht viel anders. Und dann noch eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Aufgrund der Fragen wird man ja aufgefordert, Personen zu nennen, die in diesen Vorgang involviert waren. Ja. Und viele glauben, sie müssten da jetzt die ganze Mannschaft aufzählen. Das kann natürlich gefährlich werden. Warum? Jede Person, die hier genannt wird, läuft Gefahr, dann weiter in den Fokus der Ermittlungen zu geraten. Und auch hier ist es schon wichtig, den Kreis der möglichen Verantwortlichen möglichst klein zu halten.
Und wie kommst du jetzt auf diesen Kreis der Verantwortlichen? Führst du dort Interviews mit dem Unternehmen? Wie gehst du da jetzt investigativ vor? Oder lässt du dir einfach Personen nennen? Was sind so deine Schritte, die du da setzt, jetzt in der klassischen Verteidigungsberatung?
Es ist eine Kombination von mehreren Faktoren. Ja. Ganz wichtig ist einmal zu schauen, wer ist denn überhaupt nach außen hin aufgetreten? Wer hat denn die Zollanmeldung unterschrieben? Wer hat die Korrespondenz mit Zolldienstleister geführt? Wer war in den Importvorgang involviert? Wer hat die Bestellung aufgegeben? Wer ist im Unternehmen zuständig? Also das muss man einfach einmal auf Sachverhaltsebene eruieren, wer bei diesem konkreten Geschäftsvorfall da in Erscheinung getreten ist. Mhm. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich lasse mir dann erklären, wie ist denn das Unternehmen prozessmäßig aufgestellt, ja? Wie läuft der Zollprozess im Unternehmen ab? Der beginnt aus meiner Sicht mit der Bestellung und endet letztendlich mit der korrekten zollrechtlichen Abwicklung. Und da muss man sich natürlich auch anschauen, welche Personen hier involviert sind und wer hier Organisationsverantwortung trägt. Aber auch die Geschäftsführung wird man nicht ganz außen vor lassen, weil ja der Geschäftsführer mal grundsätzlich dafür verantwortlich ist, dass die gesetzlichen Pflichten seiner Gesellschaft, also die Gesellschaft, die von ihm vertreten wird, auch erfüllt werden.
Mhm. Ja, das ist im Prinzip, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und wenn man sich jetzt das in der Zeitschiene weiter anschaut, jetzt beantwortet man dieses Schreiben und dann wird natürlich die Zollstrafbehörde das Schreiben lesen. Was sind jetzt dann die nächsten Schritte, die dann kommen können oder welche Weichenstellungen müssen wir dann beachten?
Ja, lassen Sie das Schreiben niemals alleine beim Zollamt liegen. Rufen Sie nach, nehmen Sie Kontakt mit dem Sachbearbeiter auf, fragen Sie nach, ob er sich auskennt, ob er noch was braucht. Man hat hier schon eine realistische Chance, dass in diesem frühen Stadium das Finanzstrafverfahren oder dieser Verdacht auch wieder fallen gelassen wird. Ja, das ist auch im Finanzstrafgesetz vorgesehen. Wir kennen die entsprechende Bestimmung im § 82 Finanzstrafgesetz. Also wenn sich der Verdacht nicht erhärtet, dann ist einfach das Verfahren mit einem internen Aktenvermerk wieder zu beenden. Da bekommt man auch keinen Bescheid, kein Schriftstück, gar nichts, sondern es ist dann einfach aus. Und damit ich weiß, ob es aus ist, muss man halt nachtelefonieren. Es geht leider nicht anders. Gelingt das nicht, na, dann ist meine Erfahrung die, dass dann genau die Personen, die eben hier als Verantwortliche genannt worden sind, persönlich kontaktiert werden. Dann gibt es diesen berühmten RSB oder RSA-Brief, persönlich an die Wohnadresse adressiert, derjenigen Personen, die dann im Verdacht stehen. Und letztendlich laufen die dann das gleiche Prozedere nochmals durch. Da wird einmal mitgeteilt, dass der Verdacht eines Zollvergehens besteht. Da werden viele Fragen gestellt, da wird man gebeten, sich zu äußern, dazu Stellung zu nehmen. Und das ist dann, glaube ich, der Punkt, wo die zweite wichtige Weichenstellung im Finanzstrafverfahren, in der finanzstrafrechtlichen Verteidigung erfolgt. Weil spätestens da muss ich wissen, wie lege ich meine Verteidigung an für die jeweilige Person. Das kann auch unterschiedlich sein, kann einen Unterschied machen, ob ich nur Organisationsverantwortung trage oder ob ich die Person bin, die das tatsächlich faktisch aus geführt hat. Und hier muss man sich auch wieder gut vorbereiten, gut analysieren und wie gesagt die richtige Verteidigungsstrategie wählen.
Und dann haben wir ja das Thema, wenn wir jetzt dann in den Schritt weiter denken, ja, jetzt kommt dann dieses Schreiben, es werden dann diese Verdachtsgründe geäußert. Womit muss man rechnen? Muss man dann mit einer mündlichen Verhandlung rechnen? Wer ist dafür zuständig und was sind dann so diese weiteren Verfahrensstadien aus deiner Sicht, die es zu beachten gilt?
Über den Bereich, über den wir heute sprechen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz viel in der sogenannten verwaltungsbehördlichen Zuständigkeit passiert und durchaus auch in Zusammenhang mit kleineren Beträgen. Also es kommt gar nicht so selten vor, dass dann wirklich noch der Einzelbeamte zuständig ist. Der Einzelbeamte ist ja bei Vorsatz bis 10.000 Euro zuständig, bei grober Fahrlässigkeit sogar bis 33.000 Euro, immer der Verkürzungsbetrag. Und da kann es dann natürlich sein, dass von diesem eine Entscheidung getroffen wird. Der kann eine Strafverfügung erlassen, der kann auch eine mündliche Verhandlung ausschreiben und kann dann als Einzelbeamter darüber entscheiden. Sind die Beträge über 33.000 Euro oder bei Vorsatz über 10.000 Euro, ist der sogenannte Spruchsenat zuständig, ein Dreiersenat, der dann entscheidet und da ist dann schon etwas formeller. Da muss dann der Amtsbeauftragte, der Strafreferent, eine Stellungnahme machen, zu der kann man sich vielleicht auch nochmals äußern. Dann wird wirklich eine mündliche Verhandlung ausgeschrieben und dann ist man da vor Ort, sitzt vor dem Senat und muss sich dort verantworten. In groben Fällen, bei Vorsatz und über 75.000 Euro, ist man dann bei der Staatsanwaltschaft bzw. beim Straflandesgericht.
Und ich glaube, das ist dann schon ein Unterschied, weil im normalen Finanzstrafverfahren werden ja diese Zuständigkeiten erst bei Vorsatz und mehr als 150.000 Euro Steuerschaden. Im Zollbereich kann man sagen, halbiert sich diese Grenze. Das ist vielleicht auch eine wichtige Unterscheidung zwischen Zollstrafrecht und den klassischen Finanzstrafdelikten. Generell ja auch die Zuständigkeitsbesetzung ja, mit diesen 10.000 Euro Grenze, die haben wir ja auch im klassischen Finanzstrafverfahren nicht.
Genau so ist es. Also man ist hier schneller, vor allem bei Vorsatz, in einer Senatszuständigkeit und damit auch in einem etwas formelleren Verfahren drinnen.
Mhm. Und wie würdest du jetzt sagen, mündliche Verhandlung, wie bereitest du da die Klienten vor? Sagst du, lohnt sich da ein Vorbereitungstermin? Was muss man als Verteidiger unter Umständen für Schritte setzen? Lädst du noch Zeugen oder verlässt du dich auf die Behörde, wenn sie hier letztlich als Zeugen nennt? Was sind da so deine, was ist so dein Kompass für die mündliche Verhandlung? Was machst du da aus Sicht des Verteidigers?
Das Wichtigste ist, dass der Mandant gut vorbereitet ist. Ja, da darf es so gut wie keine Überraschungen geben und das ist teilweise ganz banal. Man muss sich einfach auch auf die Situation vorbereiten, alleine wie dort das Setting ist bei einer mündlichen Verhandlung. Wer sitzt wo, wer führt das Verfahren, wer stellt welche Fragen. Da ist es gut, das im Vorfeld einmal durchzuspielen, weil ich habe sonst die Erfahrung gemacht, man kommt hin, ist überrascht, ist nervös und man bringt keinen Ton mehr heraus. Und das ist natürlich schlecht. Man muss ja dort performen, um Neudeutsch zu sagen, um auch wirklich Chancen haben, dass man eine hohe Glaubwürdigkeit hat. Also Vorbereitung unbedingt notwendig, da muss man Zeit investieren, weil sonst beginnt man schon, sage ich mal, mit einem Rückstand. Mhm. Dann ein zweiter wichtiger Punkt, Basis für diese Verhandlungen ist immer die Stellungnahme des Amtsbeauftragten, also des Strafreferenten, der den Fall ermittelt hat. Und da kann man sich vorstellen, dass das halt ja häufig auch sehr, sehr einseitig dargestellt ist, also die Sichtweise des Zollamtes wiedergibt. Da ist auch wichtig, im Vorfeld eine Gegenstellungnahme dazu zu machen und einfach Punkte, die nicht richtig sind, Punkte, die man anders sieht, bereits noch vor mündlicher Verhandlung dem Senat zu schicken, dass der einfach auch die zweite Seite schon einmal im Vorfeld gelesen hat und damit vielleicht schon mit etwas breiterem Blick in die Verhandlung hineingeht. Ja. Und dann gibt es eine praktische Erfahrung, völlig banal, hat jetzt gar nichts mit dem Zollstrafrecht zu tun. Der Richter muss die Generalien aufnehmen. Und dazu gehören auch die Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Wenn ich dort jetzt zum Stottern anfange und nicht sagen kann, was ich im Monat in etwa verdiene und welches Vermögen ich habe, ja, dann habe ich quasi schon verloren. Die Spruchsenatsverhandlungen sind sehr zeitlich knapp angesetzt und wenn man da unter Anführungszeichen eine Viertelstunde schon verplempert mit der Erhebung der Generalien, dann ist der Richter nicht mehr gut aufgelegt und hat man auch einen Nachteil.
Ja. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, ja, dass man das nicht vergisst vor lauter Fachlichkeit, dass es dann auf die Basics ankommt, ja, bei der Vorbereitung.
Die sind ganz wichtig zu beachten, also da, ohne dem geht es nicht. Dann der nächste Punkt, der deckt sich auch schon mit meiner Aussage von vorhin, eine realistische Einschätzung der Erfolgsaussichten. Ein Kampf gegen Windmühlen bringt nichts. Ja. Man verärgert nur die Leute. Ich sage immer, was wiegt, das hat's. Ja, und das muss man sich hinter die Ohren schreiben, weil nur wenn ich realistisch hineingehe, habe ich auch Chancen in den Punkten, ja, die zweifelhaft sind, wo ich gute Karten habe, mich auch durchzusetzen. Ja. Du hast auch gefragt, ja, macht es einen Sinn, einen Zeugen zu laden? Ja, es gibt gute Zeugen, es gibt schlechte Zeugen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ein Verfahren gewinnt man häufig nicht mit den Zeugen. Ja. Wer sind typischerweise die Zeugen? Das ist einmal der Betriebsprüfer, der Zollbetriebsprüfer. Da kann man sich in etwa vorstellen, welche Meinung der vertreten wird, nämlich das, was er festgesetzt hat. Gerade in Zollverfahren kommt dann eine weitere, sage ich mal, Partei dazu. Das sind die Zolldienstleister. Häufig werden ja die zollrechtlichen Pflichten vom Spediteur oder Zollfachkräften erfüllt. Naja, wenn ich den als Zeugen hole, der wird auch in erster Linie versuchen, seine eigene Haut zu retten und schauen, dass er nicht in den Fokus der Ermittlungen kommt. Also ich bin da grundsätzlich skeptisch und wäre da sehr, sehr zurückhaltend, weil es einfach eine zusätzliche Komplexität und Unsicherheit hineinbringt, die man dann nicht im Griff hat.
Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, der sich ja dann auch teilweise im normalen Finanzstrafverfahren stellt, weil dann ist immer dieses Thema, beantragt man den Steuerberater als Zeugen, um hier die Vertretbarkeit der Rechtserfassung zu dokumentieren. Wenn es dann schon um Vorsatzthemen geht, muss man das natürlich gut mit ihm besprechen, weil die Chance dann auch in der Verhandlung ist, dass der sich zurückzieht und gar nichts sagt. Also bin ich bei dir, wenn dann natürlich Interessenskonflikte bestehen, dass man selbst um sein Leiberl laufen muss, sollte man das wahrscheinlich bei der Zeugenbeantragung im Vorfeld mit dem Klienten auch klären und besprechen, um zumindest einmal hier Gewissheit haben, ob der Zeuge überhaupt zur Wahrheitsfindung was beitragen kann in dem Fall. Ja.
Unbedingt, und man muss ja eines auch beachten, dieser Spruchsenat, das sind ja Profis, ja, die machen ja das schon viele, viele Jahre, es ist ein berufsmäßiger Richter, eine berufsmäßige Richterin drinnen, dann der Beisitzer, der vom Zollamt gestellt ist, ist auch eine sehr erfahrene Person, und die kennen ja ihre Leute, die wissen ja, was Sache ist, und die haben eine große Erfahrung und die können auch gut erkennen, wie glaubwürdig Aussagen sind, und gerade Zeugen, denen kann es dann schon auch passieren, dass die ordentlich ins Kreuzverhör genommen werden, und es kommt ja auch dazu, die stehen unter Wahrheitspflicht, eine falsche Zeugenaussage ist ja auch wieder strafbar, gleichzeitig dürfen sie dich nicht selber belasten, also das ist klar, aber ja, es ist keine angenehme Situation.
Und wie gehst du jetzt mit dem Gesichtspunkt um, dass der Zollstraftatbestand ja aus zwei Gesichtspunkten besteht, aus dieser zollrechtlichen Pflichtverletzung, also diesem Zollschaden, und dann der subjektiven Ebene, wo setzt du dort den Hebel in der mündlichen Verhandlung? Gibt es da auch Gesichtspunkte, dass man den objektiven Tatbestand wegbekommt, oder geht es da mehr um die subjektive? Was sind da so deine Einschätzungen, oder kann man das pauschal vielleicht gar nicht so sagen? Was würdest du da unseren Hörern mitgeben?
Ehrlicherweise muss man sagen, dass die Zollpflichtverletzungen, die festgestellt werden, häufig bicken, nämlich auch finanzstrafrechtlich bicken. Mit anderen Worten, objektiv ist der Tatbestand eines Schmuggels, einer Verzollungsumgehung, einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verkürzung von Eingangsabgaben im Regelfall erfüllt. Da kann man dann auch, sage ich mal, im Zollstrafverfahren meistens nichts mehr retten, nur sehr selten. Ja. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist die subjektive Tatseite. Habe ich vorsätzlich gehandelt? Habe ich grob fahrlässig gehandelt? Nur in diesen Fällen kommt es zu einer entsprechenden Strafbarkeit, und die Beurteilung der subjektiven Tatseite ist ja, glaube ich, im Strafverfahren auch so etwas wie die Königsdisziplin. Warum? Weil Feststellungen und die Begründung der subjektiven Tatseite eben sehr anspruchsvoll ist, eine ganz schwierige strafrechtliche Beweiswürdigung, weil aus eben inneren Willens- und Wissensvorgängen nur aus den äußeren Umständen erschlossen werden kann, was sich der Täter, der Verdächtige jetzt tatsächlich gedacht hat. Und da kommt jetzt dann wieder die Verteidigung ins Spiel. Hier muss man im Vorfeld antizipieren, welche Argumente hier positiv bewertet werden und welche Argumente vielleicht nicht ganz so gut helfen. Und auch da zahlt es sich aus, sich gut vorzubereiten, um dann hier entsprechend sich durchsetzen zu können.
Und vielleicht abschließend ein Punkt bei den Strafen. Wir haben ja oft das Thema, dass wir ja im normalen Finanzstrafrecht Mindeststrafen haben. Jetzt ist im Zollstrafrecht vielleicht auch so, dass man hier aufgrund der Schadensbeträge, der Zollvergehen sehr hohe strafbestimmende Wertbeträge hat. Gibt es da Möglichkeiten, dass man unter die Mindeststrafe geht? Gibt es da, sage ich mal, außerordentliche Milderungsgründe? Weil wenn es da jetzt irgendeinen Zolldienstleister oder einen Mitarbeiter betrifft, der relativ geringes Einkommen hat, dem halt der Fehler passiert ist, wird ihm gleich das Einfamilienhaus weggenommen? Oder gibt es da vielleicht aus deiner Sicht Erfahrungswerte?
Ja, auch hier haben wir die Mindeststrafe, die nur in Ausnahmefällen unterschritten werden kann. Das passiert so gut wie nie. Ja, also die 10%, die picken. Was ich schon gesehen habe, ist, dass sehr viele Mitarbeiter in Unternehmen dann, sage ich mal, vom Unternehmen dann auch etwas unterstützt werden. Also das Einfamilienhaus würde ich jetzt nicht in Gefahr sehen, aber es ist schon unangenehm genug, sich diesem Verfahren persönlich stellen zu müssen, persönlich eine Strafe zugestellt bekommen und dann auch persönlich diesen schwarzen Punkt zu haben. Also besser ist es, wenn man es gar nicht so weit kommen lässt, beziehungsweise wenn man sich so verteidigt, dass im besten Fall das Verfahren eingestellt wird.
Ja, und deine Erfolgsquoten bei uns intern sind ja nicht so schlecht, also in dem Sinne bedanke ich mich bei dir, Rainer, und ich hoffe für unsere Zuhörer, dass Ihnen die Folge Spaß gemacht hat.
Danke dir auch.